Herzlich willkommen zu Talk Up, dem Podcast für Unternehmer, für Jungunternehmer, Startupler und Freiberufler, die gerade ins Business einsteigen und sich da so richtig nach vorne pushen wollen. Und ja, was ich gelernt habe als Freiberufler, ist der Austausch, das Networking, ist das Essentielle. Ohne die Inspiration, die Eindrücke von anderen, die Erfahrungen von anderen, macht man 100-mal dieselben Fehler wie alle anderen vor einem auch. Und ja, ganz abgesehen davon unterhalte ich mich auch gern mit Leuten, lerne gerne Leute kennen, und das sind so die Gründe, warum ich diesen Podcast mache. Vielleicht muss ich am Anfang hier bei diesem kleinen Intro vor dem ersten richtigen Podcast-Gast, den wir gleich hören werden, noch ein paar Worte zu mir sagen. Ich komme aus der Filmbranche, das klingt jetzt so, als wäre ich schon 100 Jahre alt. Ich bin 22, studiere Online-Medienmanagement, habe relativ früh angefangen, Filme zu drehen, szenische Filme, Kurzfilme, 2017 Spielfilm produziert, und bin in dem Jahr auch Teil der Produktionsfirma Übergrafisch geworden. Eine Filmproduktionsfirma, die sich auch vor allem auf szenische Storytelling-Projekte spezialisiert hat, sei es jetzt Imagefilme oder eben szenische Projekte. In letzter Zeit aber auch viel im Bereich Dokumentarfilm gemacht hat. Und bin da jetzt 2019 auch schon wieder raus, um meinen freiberuflichen Weg, auch im Hinblick meines Studiums, zu gehen. Mit Nico, das ist der Partner, den ich in Übergrafisch hatte, werde ich mich in den nächsten Podcasts auch unterhalten. Weil Storytelling ist ja gerade in Marketing in aller Munde. Ja, wenn wir nicht über Neuromarketing sprechen, dann sprechen wir über Storytelling-Marketing. Hängt auch alles irgendwie zusammen, aber das alles in den nächsten Podcasts. Jetzt soll es in diesem Podcast um David gehen. David ist ein Startupler durch und durch. Ich habe ihn vor einem Jahr, glaube ich, auf einem Startup-Event kennengelernt. Es war eines der ersten Veranstaltungen seines Vereins, Startup Hohenheim, wo er mitgegründet hat, wo inzwischen auch viele spannende Veranstaltungen für Startupler machen, wird er aber alles im Podcast erzählen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, es ist mein erster Podcast, es läuft noch nicht, technisch noch nicht alles so, wie ich es mir wünsche. Und wir haben das in der Stadtbibliothek Stuttgart aufgenommen, und ja, hört einfach mal rein. Wir haben 1, 2, 3 kleine Nebengeräusche mal drin. Lasst euch davon bitte nicht stören, und ich gebe mein Bestes, es langfristig zu optimieren. Ich bin jetzt hier quasi der erste Gast des Podcasts, und ich bin quasi diesbezüglich auf dich gekommen, weil du ja sehr viel mit Startups quasi zu tun hast. Du hast zumindest mit einem Startup-Verein in Hohenheim gegründet.
Ja.
Du hast eigene Startups gehabt. Wie viele Startups hast du im Schnitt, also wie viele Ideen hast du bisher so zumindest mal gestartet?
Genau, also das ist zum einen mal absolut richtig, dass ich immer noch bis heute auch, jetzt mittlerweile seit fast 2,5 Jahren müsste es sein, Vorsitzender vom Startup Hohenheim e.V. bin. Wir haben einfach halt zum Ziel, an der Universität selbst und auch generell im Kreis Stuttgart die Gründerinitiative zu sein, im Sinne von, wir wollen wieder die Gründerkultur aufleben lassen im Raum Stuttgart. Wir wollen Studenten, junge Menschen dazu ermutigen, zu gründen, sozusagen ihr eigenes Ding durchzusetzen und damit letzten Endes einen Mehrwert für die Gesellschaft zu stiften, durch Innovation beispielsweise. Und ich selbst habe dann natürlich auch, wenn ich in der Branche so ein bisschen oder in der Szene so ein bisschen aktiv bin, dann schon die eine oder andere Idee gehabt. Tatsächlich kann ich davon sprechen, dass ich konkret 2 Startups schon mal hatte. Da muss man zunächst einmal auch den Begriff des Startups vielleicht ein bisschen beleuchten. Denn viele denken, dass ein Startup schon ein bereits bestehendes Unternehmen auf dem Markt sein muss. Quasi ja, ein Riesending, was schon Umsatz macht, Gewinn, viele Mitarbeiter und sowas hat. Aber da sagt die Wissenschaft, auch gerade der Lehrstuhl vom Entrepreneurship beispielsweise, eben auch andere Definitionen. Der zeigt beispielsweise auch auf, dass ein Startup schon bereits einfach dann beginnt, wenn man eine Idee umsetzen möchte. So. Und das letzten Endes auch dann im Rahmen eines Unternehmens. Das ist ja letzten Endes dann nur Mittel zum Zweck, dass man dann eine Rechtsform hat, mit der man letzten Endes dann auch seine Idee umsetzen kann. Ich persönlich hatte jetzt dann schon zwei solcher Startups und muss dazu sagen, dass die nicht gegründet waren. Ja. Das heißt, dass man da halt eben dann versucht, eine marktfähige Idee zu kreieren und nachher dann auch im Markt dann letzten Endes Umsatz zu schaffen. Und wenn du halt einfach dann merkst, und das war bei der einen Idee dann auch der Fall, dass der Markt völlig überlaufen ist, weil es einfach schon zu viele Marktakteure letzten Endes gibt, dann wirst du da keinen Fuß fassen. Ich kenne auch viele Leute aus der Startup-Szene, die dann wirklich auch erfolgreiche Startups rausgebracht haben. Und bei denen hat man dann wirklich gemerkt, wenn es losgeht, dann geht es einfach los. Ja, dann ist einfach auch E-Mail-Postfach ist dann überlaufen mit Mails, mit Nachrichten. Auf den Social-Media-Kanälen sind einfach auch richtig viele Nachrichten, da ist sehr viel Traffic. Also du merkst einfach, dass die Nachfrage auf dem Markt dann besteht. Die wollen dann dein Produkt, deine Dienstleistung, je nachdem, was du anbietest, wollen sie dann haben und dementsprechend nutzen. Und wenn halt eben in einer absehbaren Zeit diese Nachfrage nicht da ist, da muss man sich halt eben stark auch die Gedanken machen, ist es jetzt hier das Richtige, was ich anbiete, oder ist die Konkurrenz eventuell besser? Habe ich überhaupt ein Alleinstellungsmerkmal? Das ist als Startup ja auch immer sehr wichtig. Wenn du kein Unique Selling Point hast, dann kannst du dich nicht vom Markt abgrenzen. Es gibt also keinen Grund, weshalb wirklich nur ein Kunde zu dir kommen sollte, weil er ja schon zu bereits bestehenden, etablierten Unternehmen am Markt gehen kann. Und das ist auch ein nächster Punkt, ne, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass man sich von den anderen abgrenzt. Ja.
Lass uns noch über dein aktuelles Projekt sprechen. Du hast es nach dem Finanzdienstleistung, wo dann die Schlussfolgerung war, okay, der Markt ist dafür nicht da. Hast du jetzt ein Projekt, wo
Ja, also
der Markt
da
da
muss ich
ist?
dazu sagen, dass wir dann eben geschiftet sind. Also erstmal bei dem nächsten Projekt dann, was ja im LogMe dann hieß, da ging es letzten Endes darum, Authentifizierungsdienstleister eben im Internet letzten Endes zu werden. Da ist es dementsprechend so, dass jeder von uns ja einen Personalausweis hat. Und da gibt es so eine Funktion, die heißt eID-Funktion. Das heißt, das ist der elektronische Ausweis, ist sozusagen im Internet, der elektronische Personalausweis, der mit Online-Ausweisfunktion, so heißt der. Und das heißt einfach, dass du quasi deine Identität im Internet mit diesem coolen kleinen Stück Plastik, mit dem coolen kleinen Chip, RFID-Chip drin, dass du da deine Identität im Internet bestätigen kannst. Das ist beispielsweise relevant, wenn man eben ein Bankkonto aufmacht, wo wir eben früher dieses mega lästige Postident-Verfahren hatte, wo du auch zur Post fahren musst, dann musst du da alles vorzeigen. Das heißt, du schädigst der Umwelt, indem du eben hier auch wieder CO2 ausstoßt. Wenn du mit deinem Auto rumfährst, du brauchst eben Zeit. Und dann ist man dahingehend gegangen oder dahin gegangen, dass man eben auch ein Video-Ident-Verfahren gemacht hat, wo man eben dann über das Video diejenige Person gesehen hat, und die musste dann einen Personalausweis ins Handy, in die Kamera halten, um dann letzten Endes die Identität zu bestätigen. Man musste auch manchmal dann sogar eine Signatur noch aufschreiben und dann die Signatur in die Kamera halten. Auch mit viel Problemen verbunden. Lichtverhältnisse waren nicht immer gegeben, Internetverbindung nicht immer auch stabil oder gut, sodass man auch hier nicht unbedingt immer richtige Erfolgserlebnisse hatte auf Seiten der Banken. Vor allem, ja, ging es auch ja letzten Endes dann halt darum, dass es doch immer 15 Minuten waren, und vor allem, dass, sag ich mal, jemand, das eine echte Person, ein Mensch dahinter sitzen musste und die Identität quasi checken musste. Ist es die Person? Sieht er so aus wie auf dem Personalausweis? Ist die Signatur gleich? Und es hat dazu geführt, dass es auch wieder 15 bis 20 Minuten waren. Und jetzt kommt einfach halt diese eID-Geschichte, und ja, da wurde auch jetzt der Staat beauftragt. Das ist die Governicus GmbH, die letzten Endes ja damit beauftragt wurde, ja, das umzusetzen. Da gibt es auch dann die Ausweis-App 2, meines Erachtens heißt die. Da kannst du dir also die App runterladen, Und dann, was machst du heutzutage, anstatt blöd zu telefonieren oder halt eben irgendwie zu einer Poststelle zu fahren, hältst du halt einfach wirklich deinen Personalausweis, hältst du eben an dein Handy. Mit NFC, Near Field Communication, interagiert eben dann mit dem RFID-Chip, kann dann die Daten, die eben auf diesem Personalausweis drauf gespeichert sind, auslesen. Und dann letzten Endes gibst du noch einen PIN ein. Ja? Also mit Wissen wird ja immer auch die Identität dann verknüpft, weil nur du hast das Wissen. Wenn du den PIN dann eingibst, kannst du damit deine Identität bestätigen. Es geht super leicht. Es muss keiner mehr irgendwo hinter einer Kamera sitzen und die Identität prüfen. Und letzten Endes ist es aber so, dass alles, was sich im Bereich IT und Daten bewegt, ist in Deutschland auch stark reguliert. Da ist es eben dementsprechend so, dass man sogenannter Identifizierungsdienstanbieter werden muss. Und da muss man eben wirklich krasse, krasse technische Voraussetzungen erfüllen. Und das kostet einfach wirklich eine Menge. Also da gibt es auch so ISO-Richtlinien, es gibt technische Richtlinien dann vom BSI, das ist das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnologie. Und also da wird man verrückt. Da liest man dann 500 Seiten irgendwie Text und irgendwelche rechtlichen Gesetze, also rechtlichen Gesetzestexte und dann halt eben Richtlinien, weil das halt einfach den Standards entsprechen muss, weil es geht hier um ein Ausweisdokument im Internet. Das heißt, wenn irgendjemand halt da rankommt und eine Identität faken kann, dann ist es beispielsweise auch mit dem Geldwäschegesetz verbunden. Ja, also das sind alles solche Sachen. Ja. Und da muss man enorm vorsichtig sein, aufpassen. Und was haben wir uns letzten Endes gedacht bei der ganzen Geschichte? Wir brauchen enorm viel Kapital. Es gibt schon vier Identifizierungsdienstleister, die am Markt letzten Endes akzeptiert worden sind. Also die haben die Genehmigung, die Lizenz, dass sie das sein dürfen. Das ist Autada, die Bundesdruckerei. Wie gesagt, Ausweis App 2 und dann noch was, keine Ahnung. Genau, also das sind die Dinger. Und das wird in der Zukunft ganz klar kommen, das ist keine Frage. Aber man muss einfach mal gucken, wo sind die Anwendungsfelder? Wo sind die Anwendungsfelder von diesem Ding? Und das ist tatsächlich wirklich bei Versicherungen, das ist bei Banken der Fall und vielleicht noch auf ein paar Internetplattformen, wo man auf Seiten der Käufer irgendwie auch eine Identität halt haben möchte im Internet. Da ist es aber so, dass es aufgrund der Zwei-Faktor-Authentifizierung einfach heutzutage beispielsweise mit einer Handynummer funktioniert, auch die Identität abzufragen oder eine E-Mail. Ja, du hast dich ja als echte natürliche Person in einer E-Mail angemeldet und bestätigst dann letzten Endes nachher auch wieder mit einem Code, dass es deine E-Mail ist. So. Was wir letzten Endes gemerkt haben, ist, dass es in deinem gesamten Leben nicht viel Nutzen stiften wird, denn wie oft meldest du dich bei einer Bank an, wie oft bei einer Versicherung? Und du könntest im Vergleich zu den bestehenden Alternativen auf dem Markt, zum Beispiel das Video-Ident-Verfahren, gerade mal 15 Minuten sparen bei einer Bankkontoeröffnung. 15 Minuten sparen ist schon mal ein Zeit-Opportunitäts-Nutzen, der in Ordnung ist, der klar geht, aber der jetzt nicht weltrevolutionierend ist. Das ist in Ordnung, aber wie oft machst du in deinem Leben halt ein Bankkonto auf? Vielleicht maximal 5, 6, 7 Mal, ja. Maximal. Ne? Klar, N26 hast du auch noch gleich mal als raus. Ja, gut. Nicht oft passiert die ganze Geschichte. Man muss sich durchaus identifizieren, aber nicht so oft, dass es eben einen immensen Nutzen stiften würde. Und aufgrund der Tatsache haben wir uns entschlossen, dass wir einfach das Ganze letzten Endes lassen. Zumal man auch tatsächlich keine Web-App machen darf. Das steht in der technischen Richtlinie drin. Und wir wollten halt im Vergleich zur Konkurrenz denjenigen Alleinstellungsmerkmal haben, dass wir eine Web-App haben. Alle anderen haben eben eine App. Wir wussten nachher auch, warum sie eine App haben, weil es einfach rechtlich vorgeschrieben ist. Ganz
Okay.
einfach. Ja.
Und daraufhin hat der bisschen ein anderes Team
Genau,
gewechselt.
ja, gut, man muss sagen, das Gründerteam, das muss schon zusammenpassen. Denn daraufhin sind wir jetzt eben dann, haben quasi so ein richtiges Shifting gemacht und haben die Branche gewechselt, komplett raus, sage ich mal, aus Finanzdienstleistungen, aber auch raus aus Identifizierungsdienstleistungen und so weiter, sondern jetzt eben dann rein letzten Endes in die Gesundheitsbranche. Und genau, da geht es letzten Endes darum, dass wir letzten Endes heutzutage noch oft physisch zum Arzt gehen und es letzten Endes rechtliche Änderungen gab, die es jetzt tatsächlich dann ermöglichen, dass man auch mehr oder weniger online, sofern es denn möglich ist, zum Arzt gehen kann. Und da sind wir jetzt gerade intensiv dran. Die Nachfrage wird eben dementsprechend immer größer. Und das ist so unser neues Ding. Ne? Da geht es zum einen eben darum, dass das E-Rezept demnächst rauskommen soll. Sprich, jeder geht heutzutage noch physisch eben zum Arzt und muss dieses Zettelchen holen. Ja? Teilweise bei Wiederholungsrezepten ständig, besonders chronisch kranke Menschen. Und die machen dann nichts anderes, als mit diesem Rezept zur Apotheke zu düsen. Manchmal ist halt das nicht da, das Medikament. Manchmal ist es da, keine Ahnung. Und ja, letzten Endes ist es einfach eine Sache, die digitalisiert werden kann. Wiederholungsrezepte können einfach mit einem Knopfdruck beantragt werden beim Arzt. Der gibt das ein Okay. Das ist mit der qualifizierten elektronischen Signatur noch so eine Geschichte, aber da sind wir dran. Und ja, letzten Endes kann man das dann auch dann direkt weiterleiten eben an seine lokale Apotheke. Und wichtig ist uns auch bei der ganzen Geschichte, dass es eben der lokale Arzt ist. Und da grenzen wir uns einfach auch von der gesamten Konkurrenz ab. Denn da ist es bisher so, dass es alles zentralisiert ist. Das heißt, du hast zentrale Ärzte, die du gar nicht kennst, die dich auch nicht kennen. Da gibt es auch, sage ich mal, rechtlich Einschränkungen. Die dürfen nicht so krass behandeln wie eben dein lokaler Arzt, dein
Allgemeinmediziner, den ich kenne, richtig,
genau. Privat gesehen. So, haben, ja. Genau. Und ja, das ist halt eben das Ding. Und wenn man da nicht nur an das Rezept denkt, ja, was digitalisiert werden kann, wo man dann letzten Endes dann auch das direkt an die Apotheke weitersendet und dann letzten Endes der Apotheke einen Auftrag gibt, hey, liefer doch das Medikament. Sondern gibt es auch eben den Anwendungsfall beispielsweise für eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und da sind wir dementsprechend dran, ja.
Das heißt, sie digitalisiert quasi den gesamten Ablauf der medizinischen Dienstleistungen in Deutschland, wenn es jetzt nicht um eine konkrete Behandlung geht, wie eine genau. Operation oder sowas.
Korrekt, nicht ja. Also das kann man natürlich safe nicht machen. Ja. Das wird sich definitiv nicht verändern, ja.
Das heißt aber
es
auch...
Ist, ich sage mal so, es ist medizinischer Bestandteil, es ist integrativer Bestandteil medizinischer Behandlung, so wollte ich sagen. Ne? Also es darf nicht gesehen werden, dass es komplett irgendwie den physischen Arzt ersetzt im Labernet. Safe nicht. Man soll ruhig zum Arzt gehen, das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber es gibt einfach sehr, sehr, sehr viele chronisch kranke Menschen oder auch eben irgendwelche anderen Bagatellerkrankungen, wo man sich mal einen Fuß angestoßen hat, wo man einfach nur Schnupfen hat, wo du einfach nicht zum Arzt halt eben dann gehen musst. Und es bringt den Menschen einen enormen Nutzen dahingehend, dass sie sich zum einen die Fahrt zum Arzt hin und zurück sparen, aber auch zur Apotheke hin und zurück, sondern auch, dass sie sich die Wartezeit eben im Wartezimmer sparen. Plus eben noch on top, dass sie sich eben nicht diesem gesundheitlichen Risiko aussetzen, sich mit sehr vielen kranken, erkälteten Menschen eben so ein Wartezimmer zu setzen. War dann jetzt auch krank, habe auch eine AU-Bescheinigung dann gebraucht und saß wirklich dann teilweise 1,5 Stunden im Wartezimmer dann rum, nur um nachher da so ein wildes Ding zu kriegen, was ich dann an den Arbeitgeber senden muss. Hier muss natürlich Regelung geben, es darf auf gar keinen Fall ausgenutzt werden, sodass man beispielsweise sowas nur 2-3 Mal oder sowas im Jahr eben digital sich versenden lassen kann, sodass es keine Blaumacher gibt, da muss es ganz klar Regelungen geben, aber es gibt nichts, was nicht regulierbar ist und was man nicht irgendwie kontrollieren auch kann, über geschicktes Nachdenken und lösungsorientiertes Denken. Aber genau, also da geht's hin und man denke auch nur mal an Überweisungsscheine, ja, du musst beispielsweise mal wieder dich röntgen lassen. Und du fährst extra nur zum Arzt, dass er den Überweisungsschein ausstellt, dass du dich dann röntgen lassen kannst bei einem anderen Arzt. Das ist so, dass man einfach heutzutage die Umwelt schonen muss, Ressourcen schonen muss. Und es ist hier nicht die Lösung, ins Auto zu steigen, zum Arzt zu fahren und wieder zurück, sondern halt eben auf einen Button zu drücken, das Ding digital ausgestellt zu bekommen und dann an den Empfänger weiterzuleiten.
Also auch ganz, ganz das aktuelle Umweltschutz mit einberechnet. Das heißt, ihr macht das mit einem regionalen Arzt. Das heißt, der hat, klar, die meisten, wenn man jetzt nicht weit woanders hinzieht, hat von der Kindheit bis ins Alter den gleichen Hausarzt, der zu regelmäßigen Untersuchungen, Vorsorge und so weiter, einen sieht. Das heißt, der kennt einen, ja, der korrekt, weiß ja. So, wer ist das, kann ihn vielleicht auch ein bisschen einschätzen, wenn es um Atteste geht. Absolut. Ist das jetzt einer, der bei mir schon während der Schulzeit 5-mal die Woche da war oder...
Genau, richtig. Also macht er oft quasi krank oder ja, es kommt ja immer drauf an, es gibt auch manche Menschen, die sind halt wirklich dann krank, aber genau darum geht es, dass dein lokaler Arzt dich halt eben kennt, es deutlich besser einschätzen kann. Es soll ja auch dementsprechend eine elektronische Patientenakte dementsprechend geben, da wird man auch einsehen können, okay, wie oft war der krank und wenn du halt eben schon 20 Mal im Jahr krank warst, klar, dann ist man vielleicht ein bisschen vorsichtiger dann letzten Endes auf der anderen Seite, nämlich auf der Seite des Arztes bei so einer AU-Bescheinigungsanfrage, die dann auch nachher dann auszustellen. Aber ja, genau. Das ist alles nichts, was nicht kontrollierbar ist. Ja.
Und man nimmt auch so ein bisschen die Angst vor, ich rede dann mit einem Arzt, den ich nicht wirklich kenne, der mich nicht wirklich kennt,
Genau.
sondern es bleibt quasi in der Beziehung mit einem Arzt, hat man ja auch
Genau,
immer
die
noch
man
eine
vielleicht sogar schon über
Art-Beziehung,
sehr viele
ja.
Jahre führt. Bei mir zum Beispiel ist wirklich vor einem Jahr ist der Hausarzt jetzt weggegangen. Das heißt, ich habe jetzt wirklich eine neue Beziehung aufbauen müssen. Aber bei vielen ist es eben so, dass die schon von Kind auf eben in Beziehung standen und immer noch stehen eben mit dem jetzigen Allgemeinarzt, mit dem Hausarzt da. Und das ist auch gut, richtig und wichtig, so dass der Kontakt aufrechterhalten bleibt. Und genau darum geht es ja.
Ihr startet jetzt quasi als die Richtlinie G2020 an den Start ist dann.
Genau, ja. Also beziehungsweise die gesetzlichen Voraussetzungen wurden schon dahingehend geschaffen, dass das E-Rezept schon im Gesetz verankert ist. Das muss natürlich auf Seiten jetzt der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Ärztekammer noch ein paar Regeln getroffen werden, weil man muss ja beispielsweise auch die Sachen abrechnen können. Und da müssen halt noch ein paar Änderungen getroffen werden. Und da wurde auch wieder mal wieder ein staatliches Unternehmen eben beauftragt, nämlich die Gematik GmbH, die letzten Endes damit beauftragt wurde, hier das E-Rezept dahingehend umzusetzen, dass man es von A nach B versenden kann. Und wir werden da ganz geschickt IT-mäßig dementsprechend das nutzen.
Und da merken wir es auch so ein bisschen, ihr seid, kommt aus dem Finanzdienstleistungssektor, sage ich mal, habt da eure ersten Ideen gehabt und seid dann mehr oder weniger ziemlich weit geswitcht in Medizin-Ding und habt da einfach auch die Augen offen gehalten in die Umgebung.
Absolut,
Was ihr startet quasi in einen Bereich ein, in einen Markt, der erst jetzt geöffnet wird, eigentlich
absolut, ja.
so. Und habt euch damit so eine Vorreiterschaft. Das heißt, wenn ihr direkt, sobald die Voraussetzungen gebracht sind, an den Start geht, die entsprechende Reichweite schon generiert habt, dann kann es losgehen, oder?
Absolut, also wir sind dabei, gerade eben auch schon die Userbase aufzubauen, denn das ist das, was du halt eben heutzutage brauchst. Geht über soziale Netzwerke sehr, sehr gut, muss man einfach wirklich sagen. Geht aber nur genau dann gut, wenn es auch wirklich eine Idee ist, die die Menschen, oder wenn es eine Idee ist, die eine Dienstleistung hervorbringt, welche den Menschen Nutzen stiftet. So, ganz einfach. Wenn es keinen Nutzen stiftet, wird es keiner nutzen, ganz einfach. Und das merkt man einfach schon, dass da einfach Nachfrage dementsprechend da ist. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ja.
Wie ist bei euch der aktuelle Stand? Wo steht das Startup in der Laufbahn, in der Wachstumsphase oder der Entwicklungsphase eines Startups? Wo steht ihr
Also
gerade?
natürlich muss man ganz klar sagen, in der Seed-Phase ist es ganz klar am Anfang natürlich. Wir haben jetzt unterschiedliche Kooperationen auch schon mit Ärzten. In Lüdenscheid beispielsweise halt, weil da mein Mitgründer halt eben auch aufgewachsen ist. Der kennt den Arzt, weil dem sein Onkel halt eben Apotheker ist. Da haben wir dann auch ein bisschen Connections halt eben in der ganzen Szene. Und da dürfen wir jetzt dementsprechend den ersten Prototypen auch laufen lassen, wo dann halt eben schon die Bürger in der Umgebung letzten Endes das Rezept dann auch beantragen. Und dann werden wir einfach mal sehen, wie das genutzt wird. Es gibt ja dann auch immer sehr viele Probleme, die auftreten, und das muss man halt alles lösen, sodass nachher dann letzten Endes das Gesamtpaket einfach stimmt und man wirklich eine richtig gute User Experience bieten kann, dass wirklich der Mensch im Endeffekt einfach Zeit spart, wenn er sich ein Rezept holen möchte und das einlösen möchte bei der Apotheke, aber auch wenn er beispielsweise eine RU-Bescheinigung haben möchte. Da gibt es ja auch die Sache, dass die ausschließliche Fernbehandlung früher verboten war. Und heute wurde das Verbot aufgehoben. Das heißt, dass auch jetzt eine Videosprechstunde eben dann machbar ist und erlaubt ist. Und da muss man sagen, sind wir jetzt noch nicht richtig dabei. Aber das wird natürlich zukünftig auch natürlich dann an den Start gehen. Aber das bringt auch genau erst dann was, wenn natürlich dann auch das E-Rezept umgesetzt ist. Und das werden wir auch natürlich dann implementieren, ja.
Das heißt, ihr baut gerade eine Plattform als App
Genau, also es wird eine Web-App, ja.
über die mobilen Geräte darauf zuzugreifen.
Absolut flexibel, von überall, aber auch von daheim. Vor allem, ja.
Was würdest du einschätzen für euch als Unternehmen in der jetzigen Phase, wie wichtig sind ihr wollt jetzt quasi einen ersten, eine erste Liste, E-Mail-Liste quasi mit potenziellen Kunden, die sich interessieren, aufbauen. Mhm. Wie wichtig ist Marketing, der Aspekt jetzt, wie kommuniziere ich mit dem Kunden, mit dem potenziellen Kunden? Mhm.
Enorm wichtig. Also auch hier gilt es, die ganze Zeit zu evaluieren, was möchte der Kunde am ehesten, beziehungsweise der Patient. Das ist für uns ganz, ja, ganz klar der Patient, weil ich jetzt aus dem Startup-Gespräch vorher immer vom Kunden geredet habe. Bei uns ist einfach wirklich der Patient. Und wir müssen einfach gucken, dass der genau das bekommt. Die gleiche Leistung mit der gleichen Qualität, was er einfach bisher bekommt. Nur bei uns einfach viel schneller. Viel schneller und besser. Im Sinne von, dass du einfach auch noch die Medikamentation, also wie oft du das täglich einnehmen sollst, den Tagesplan, dass du dir einfach beispielsweise auch noch eben bei einem verschreibungspflichtigen Medikament dann eben auch innerhalb dieser App eben einsehen kannst. Beispielsweise ist da auch eben ein sehr gutes Beispiel eben die Pille bei der Frau, die teilweise nur und ausschließlich zum Gynäkologen fährt, um sich wirklich nur in einem Gespräch, in einem Vier-Augen-Gespräch die Pille dann verschreiben zu lassen. Und da ist eben so, eine Pille hat so und so viele Pillen halt eben drin. Und wenn halt eben dann die Anzahl der Pillen verbraucht worden ist, kann man auch eben dann die erneute Anfrage im Hintergrund natürlich dann taggenau automatisieren. Und das ist natürlich dann auch so eine Geschichte, was einen enormen Nutzen dann einfach bringt. Also man spart sich jedes Mal Hin- und Rückweg. Und auch vor allem, da haben wir schon wirklich viel gute Rezessionen bekommen und gutes Feedback von den Kunden, von den Patienten.
Hier ist natürlich gerade solche Sachen, sei es die Pille, sei es andere medizinische Mittel, wo sehr viel, sehr große Vertrauenssache ist. Also ich gerade sowas haben, glaube ich, die wenigsten Lust, dass das andere erfahren oder mitbekommen oder in welchem Bereich ich jetzt Medikamente benutze. Wie geht ihr dagegen vor? Gegen die Ängste, die jetzt vielleicht auch durch Facebook und deren ihren Datenskandale geschürt wurden?
Mhm. Absolut, Datenschutz spielt für uns natürlich auch eine immens hohe Rolle. Es ist auch völlig klar, dass natürlich alles verschlüsselt abläuft. Also die gesamte, sage ich mal, Kommunikation zwischen dem Patienten und dem Arzt läuft eben nicht wie bei WhatsApp ab oder bei irgendwelchen anderen Kanälen, sondern es ist hier wirklich eine komplette Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Anfang an. Bei WhatsApp kann man die einrichten, hat aber noch keiner eingerichtet, weil da muss man extra einen Barcode scannen. Halt. Also so war es zumindest jetzt noch vor 2-3 Wochen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mittlerweile ist, aber der dürfte, denke ich, immer noch so sein. Und es ist Standardvoraussetzung, also völlig klar. Beispielsweise ist es auch so, wenn du wieder hier Videosprechstundenanbieter werden willst, brauchst du eben auch wieder eine Zertifizierung, auch wieder vom BSI, muss da dementsprechend auch datenschutzrechtliche Regeln einfach einhalten. Und wenn wir nachher das Zertifikat haben, einen höheren Datenschutz können wir dann nicht bieten, als es auch der Staat letzten Endes fordert. Und das ist dann so in dem Maße auch geschützt, also die Daten vom Patienten, dass er sich dann da zunächst mal keine Sorgen machen muss. Zumal es ja letzten Endes ein Dokument geht, was letzten Endes nicht wirklich bei uns so auf den Servern liegt. Denn wir greifen letzten Endes IT-mäßig nur auf eine Telematik-Infrastruktur zu. Also das ist ein bisschen komplexer und leiten es dann letzten Endes zur Apotheke weiter. Das heißt, wir sind letzten Endes nur Mittler, aber wir besitzen die Daten nicht wirklich. Ne? Also man kann jetzt beispielsweise bei uns dieses Rezept nicht mehr oder weniger klauen. Geht nicht, wenn man auf unsere... Weil es bei uns nicht liegt. Ja. Fertig, ganz einfach. So. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte. Ja. Aber wer da dementsprechend sich dann interessiert und so weiter, kann da gerne einfach mal nachfragen, da kann man auch intensiv dann noch Auskunft, geben. Dann sonst die rechtlichen DSGVO, ne? Also wer seine Daten wieder löschen möchte, darf es natürlich gerne tun, man kann alles widerrufen und gar kein Problem. Ne? Also da halten wir alles ein, wir sind der DSGVO-konform und klar, Gesundheitsdaten sind letzten Endes sensibel, aber Zahlungsdaten sind auch sensibel und guck PayPal an, jeder nutzt PayPal, also das ist einfach so eine Geschichte. Es kommt alles auf den Nutzen letzten Endes an und der bestimmt dann letzten Endes langfristig darüber, ob man sowas nutzen wird oder nicht. Und es gibt einfach Leute, das sind Digital Natives, die sind einfach die sind einfach sehr innovativ und denken da einfach vielleicht auch gar nicht wirklich an Datenschutz, ne? Oder an irgendwas, dass sie was verlieren könnten, ja, wo es auch gar keine Bedenken gibt. Ne? Und die sind dann letzten Endes diejenigen, die wir ansprechen wollen, all diejenigen, für die es einfach nichts ist. Naja, gut. dann kommen sie halt nicht mehr.
Genau, ja, eben. Die Dienstleistung zu nutzen. Das ist genauso wie PayPal oder die, One-Click-Authentifizierung. Weiß nicht, ob man das in so einem Podcast sagen sollte, aber wenn ich mein PayPal zu spät sperre und Leute haben mein Handy und kommen drauf, theoretisch könnten die über diese One-Click-Authentifizierung alles Mögliche von meinem Konto abrufen. Ja, okay. Also ich glaube, da gibt es einfach ganz unterschiedliche Einstellungen, auch persönlich zum Datenschutz. Und ein deutsches Unternehmen muss zwangsläufig die deutschen und die EU Datenschutzrichtlinien festnehmen. Und ich glaube, das sind, glaube ich, so ziemlich die intensivsten und härtesten Datenschutzrichtlinien, die Unternehmen klagen, so mittelständische Unternehmen, Freiberufler wie ich, weil es sehr schwierig ist, die einzusetzen. Aber wenn man sie umsetzt und was bei so einem Startup, gerade bei sowas, und ich denke, dass ihr das auch dann entsprechend umsetzt, weil wenn man gerade an den Start kommt, kann man es besser einrichten, als wenn man schon 100 Jahre das irgendwie gemacht hat.
Ja.
Und dann glaube ich, kann man gutes Gewissens, ist ein deutsches Unternehmen, ist es kein amerikanisches Unternehmen. Klingt sehr gut. Jetzt definiert man Startup, oder du hast jetzt eine Idee haben und daran arbeiten, ist quasi schon ein Startup. Jetzt in der und euer Verein ist quasi hat das Ziel, Leute zu ermutigen oder oder die Möglichkeit zu bieten, ein Startup zu starten. Jetzt gibt es, glaube ich, so zwei Möglichkeiten in der Gesellschaft, wo man denkt, so, wenn jetzt jemand ein Startup gründet, sei es an der Idee arbeitet oder dann tatsächlich auch die Gründung vollzieht. Zwei Möglichkeiten, entweder ich bin nach einem Jahr pleite, insolvent, oder ich verkaufe in 2 Jahren, 3 Jahren das Unternehmen für viel Geld. Wie denkst du dazu, wenn du jetzt in deine Gründung reingehst, was treibt dich da an?
Genau, also was ich dazu sagen kann, ist letzten Endes, dass es tatsächlich diese zwei Möglichkeiten gibt. Und die eine, die du angesprochen hast, ist letzten Endes das Risiko der Insolvenz. Letzten Endes, dass dein Unternehmen pleite geht. Und das ist letzten Endes das größte Risiko, was natürlich bei jedem Unternehmen besteht. Und da muss man aber mal auch die Rechtsformen, sage ich mal, aus der steuerrechtlichen Sicht so ein bisschen oder auch aus der gesellschaftsrechtlichen Sicht betrachten. Und da unterscheidet man zwei Formen. Das ist zum einen die Form der Personengesellschaften, wo du letzten Endes als eigenständige Person mit deinem Privatvermögen haftest und aber dann diejenigen oder juristischen Personen des Privatrechts, was letzten Endes auch ja Kapitalgesellschaften sind, wo du einfach wirklich nicht mit deinem Privatvermögen haftest. Da haben wir beispielsweise die GmbH oder eben ja, die AG, die Aktiengesellschaft. Und die GmbH hat den Namen Gesellschaft eben mit beschränkter Haftung. Das heißt, dass halt eben die Haftung wirklich weitreichend erstmal eingeschränkt ist. Nämlich auf dasjenige Kapital, ja, was in das Unternehmen eingelegt worden ist. Das sind bei einer GmbH beispielsweise eben 25.000 Euro. Und mit dem haftest du dann erstmal. Also das ist die Haftungssumme, mit der eben eine GmbH zunächst einmal haftet. Und dann ist quasi hier die Durchgriffsmöglichkeit auf die natürliche Person, also auf jede einzelne Person, die hinter dem Unternehmen steckt, erstmal nicht gegeben, weil du sozusagen hier ein Trennungsprinzip hast, ja, auf der rechtlichen Sicht auch, Weise her. Und dann muss man halt eben gucken, als Gründer, okay, welche Rechtsform passt zum Unternehmen, welche Rechtsform passt zu einem letzten Endes auch selbst. Und da kann man auch dementsprechend Haftungsrisiken einfach mal einschränken, schon von vorne hinein, was schon mal sehr gut ist zu wissen. Man darf sich allerdings auch nicht zu sicher fühlen, natürlich bei einer Gründung, beispielsweise von einer juristischen Person des Privatrechts mit einer GmbH ausgegangen, denn auch hier kann es eben Fälle geben, bei denen man dann doch quasi als beispielsweise Gesellschafter, Geschäftsführer dann in die private Haftung reinkommt. Ja, beispielsweise, wenn eben die Hälfte des Eigenkapitals, was eben eingelegt ist, verbraucht ist, dann ist man dazu veranlasst, dass eben die Gesellschafter eine Gesellschafterversammlung einberufen. Und wenn du eben als Gesellschafter Geschäftsführer, der Geschäftsführer ist dazu veranlasst, dass er das machen muss, der hat die Pflicht dazu. Und wenn er eben ja, die Pflicht nicht erfüllt, nicht einhält, dann kann es gut sein, dass er eben ab dem Zeitpunkt, wo er hätte die Gesellschaftsversammlung einberufen sollen, dass er ab dem Zeitpunkt dann haftet für alles, was, sage ich mal, zahlungsmäßig dann in der Zukunft geschieht. Das heißt, dass man da auch dann die Insolvenzverschleppung reinkommen kann, sofern dann letzten Endes beispielsweise Zahlungsunfähigkeit droht und Zahlungsunfähigkeit schon besteht oder halt eben die Überschuldung grundsätzlich da ist. Also das sind die Eröffnungsgründe für ein Insolvenzverfahren. Und da muss man natürlich einfach auch mit rechtlichem Know-how ein bisschen rangehen, ja, das Ganze ein bisschen beleuchten. Und da hilft es entweder, wenn man das selber im Studium hatte, wenn man sich da aber auch ohne Studium selber fortbildet mit Büchern, wenn man Leute kennt, die in dem Bereich aktiv sind und einmal da so ein bisschen beraten können, ja, oder aber wenn man tatsächlich dann wirklich rechtliche Beratung heranzieht. Und wenn man aber, sag ich mal, mit diesem Hintergrundwissen dann die größten Risiken auch immer abschätzen kann, dann ist Risiko eigentlich nicht wirklich gegeben im ersten Fall, weil man darf sich da nicht zu stark auf das Risiko beziehen. Du musst letzten Endes dich eher aufs operative Geschäft beziehen. Und da geht es letzten Endes darum, dass Menschen Bedürfnisse haben und die wollen ihre Bedürfnisse befriedigen. Und wenn ein Mensch ein Bedürfnis hat, da ist eben dann letzten Endes der Bezug dazu da, dass man ihm eben mit einer Dienstleistung oder mit einem Gut, ja, mit einem Produkt letzten Endes die Befriedigung bringen kann und dann dementsprechend einen Nutzen stiften kann. Und darum geht es letzten Endes. Und wenn es eben ein Gut oder eine Dienstleistung gibt, die das machen kann, aber die noch nicht so auf dem Markt vorhanden ist, dann ist das beispielsweise eine Marktlücke, wo man eben dann einsteigen kann.
Ja, ich glaube, wir sind jetzt sehr, sehr breit ins gesamte so Startup-Einblick, was ist eigentlich Startup. Darum soll es auch so ein bisschen gehen. Wie gehe ich in die Gründung rein? wenn ich eine coole Idee habe und jetzt gehen wir vielleicht noch ein bisschen weg von Startup und vielleicht so was denkst du dazu? Jetzt haben wir viele auch mittelständische Unternehmen, die noch so, ja, ich habe das schon 50 Jahre so gemacht und ich mache das jetzt die nächsten 50 Jahre auch noch so. Mhm. Was gibt denen so ein, vielleicht so ein Startup-Denken mit, dass man ein bisschen umdenkt, ein bisschen anders denkt, sich verändert. Wenn jetzt ein mittelständischer Unternehmer vor dir sitzt, was würdest du dem mitgeben aus deiner Sicht als Startup-Blog quasi, nachdem du schon verschiedene Startups so ein bisschen angegangen hast und auch viele Startups kennst?
Genau, dass man es versuchen sollte, sein gesamtes Team dahingehend aufzustellen, dass man eben eine agile Arbeitsweise hat. Das heißt, man soll eben in recht schneller Zeit relativ spontan auf die sehr, sehr schnellen sozialen Veränderungen in der Gesellschaft reagieren können, um letzten Endes dann marktfähig zu bleiben. Und was heißt das jetzt konkret? Ne? Dass man auch natürlich vielleicht eine Innovationsabteilung letzten Endes schafft und wirklich die über viele, sag ich mal, Abteilungen hinweg auch legt, sodass man auch beispielsweise im Marketingbereich auf irgendwelche aktuellen Anlässe reagieren kann, wie beispielsweise eine WM oder irgendwas, und da beispielsweise Guerilla-Marketing zu starten, um da einfach wirklich auch, ja, wirklich in der Zeit zu sein oder wirklich aktuelle Sachen auch aufzugreifen, in irgendwelche Marketingkampagnen beispielsweise, um wieder dann neue Nutzer beispielsweise zu generieren oder neue Leute zu gewinnen, neue Kunden zu gewinnen. Das kann ich mitgeben, also agile Arbeitsweise generell. Und des Weiteren halt eben auch, dass man sich ja nie einfach hinsetzen soll und sagen soll, ja gut, jetzt haben wir so viel erreicht, wir haben alles erreicht. Das ist nicht so, die Konkurrenz schläft dementsprechend nicht. Man sollte einfach immer gucken, dass man im Vergleich zur Konkurrenz einfach wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hat, und das sollte man weiter ausdehnen und die Chancen vor allem aber auch nutzen, die sich aus Innovationen dann für die Zukunft letzten Endes ergeben. Da haben wir beispielsweise nur die Schlagwörter Internet of Things, wir haben die Digitalisierung, dass man einfach auch wirklich Prozesse intern digitalisiert, sodass sie wirklich auch schneller ablaufen. Wir haben hier Internet auch eben 5.0. Das ist 4.0, ne?
4.0,
glaube ich. Genau, auch, ja. Genau. Was dann natürlich auch eine Sache ist, dass man einfach sich auch mit diesen Themenstellungen beschäftigt. Genau. Um da auch letzten Endes dann Investitionen zu tätigen, sodass man da dann in der Zukunft den Anschluss nicht verliert, ja.
Ihr macht mit Startup Wohnheim auch Events.
Genau,
Oder
ja.
was sind das für Events?
Genau, also beispielsweise, oder zuerst einmal, was wir für Events haben, generell stehen die den Mitgliedern zunächst einmal offen, aber natürlich auch jedem, der interessiert daran ist, mal an so einem Event teilzunehmen. Es sind verschiedene Events, die sich generell an Startups richten, aber auch an Gründer oder an diejenigen, die noch nicht gegründet haben, aber mal gründen wollen. Und da versuchen wir dann ganz spezifisch weiterzuhelfen in jeglichen Stufen, die quasi so ein Startup hat oder die ein Startup durchläuft. Da haben wir beispielsweise eben Co-Founder Speed-Datings. Wenn du beispielsweise einfach noch keinen Mitgründer gefunden hast, ich habe dann vorhin das interdisziplinäre Team angesprochen, da kann man eben dann zu der Veranstaltung kommen und beispielsweise Wirtschaftsinformatiker, Informatiker finden oder Leute eben mit interdisziplinär ein bisschen ja, in irgendeinem Bereich. Die laden da oft Leute ein mit sehr unterschiedlichem Know-how. Dann haben wir beispielsweise schon eine Crowdfunding Night gehabt, hat man zusammen eben einen Film angeschaut über das Thema Crowdfunding. Wie finanziere ich also dann irgendwann später mal mein Unternehmen, wenn ich Kapital brauche? Das ist ja eine Möglichkeit dann davon. Und dann diskutiert man auch, dann kommen eben Startups und dann gibt es eine Podiumsdiskussion, da kann man die Leute ausquetschen, ja. Wie sie das erlebt haben, wie sie ihre Finanzierung gestartet haben, wie erfolgreich das war, was man beachten sollte. Des Weiteren kommen natürlich oft auch ganz normale Unternehmen, also Startups, die aber schon etabliert sind, aber doch noch recht jung und erzählen dann ihre Erfolgsgeschichte. Das ist also ein Frontalvortrag, wenn man so will. Aber auch da hat man natürlich die Möglichkeit, viele Fragen zu stellen und dann auch selber Input zu holen für die eigene Idee dann, die man letzten Endes umsetzen möchte. Und ja, zu guter Letzt natürlich dann auch mal einen Ausflug nach Berlin. Da gibt es den ja, Gründermagnet. Das ist vom Bundesverband Deutscher Startups eben eine Abteilung und die fördert die Startup-Initiativen in Deutschland. Und da kann man auch dann von unserem Verein aus beispielsweise einmal im Jahr einfach nach Berlin und sich das einfach mal angucken. Da ist auch so ein Startup-Event, wo viele Startups dann eben auch präsent sind und ja über ihren Fortschritt erzielen. Und da kann man auch sehr viel Impressionen mitnehmen, dann für die eigene Idee oder für das eigene Gründen dann.
Das Startup in Hohenheim, wäre das auch was für einen Einzelhändler, ein Unternehmer, den es schon eine Weile gibt?
Durchaus, also wir haben tatsächlich, das kann ich auch so sagen, verschiedenste Startups, wie beispielsweise StudyBees und StudyBoo, schon bei uns gehabt, deren Zielgruppe wirklich Studenten sind und wir sind halt direkt an den Universitäten oder an der Universität aktiv und das ist natürlich dann perfekt, ne? Also für ein Startup, wenn da einfach dann direkt die Studenten dann auch da sitzen, also die Zielgruppe überhaupt. Und dann können die da dementsprechend erzählen, was sie machen und versuchen dadurch auch schon dann Kunden zu gewinnen. Und also heißt einfach, dass das auch das für schon etabliertere Unternehmen auch eine gute Plattform ist, Werbung zu machen einerseits, aber auch den Studenten dann Input mitzugeben.
So ein bisschen
Andererseits,
mit der
genau.
Erfahrung und dem Know-how aus dem längeren Bestehen. Das heißt, euer Verein bietet quasi ein Bindeglied zwischen verschiedenen Leuten, die Bock haben auf Startup. Eigentlich die Tatsache, dass viele eine Idee haben und Teampartner suchen, zum einen für die noch keine Idee haben, aber Bock haben auf
Ja, korrekt,
so ein
ja.
Erlebnis. Würdest du sagen, es macht Sinn, direkt nach dem Studium zu gründen oder direkt nach der abgeschlossenen Ausbildung? Oder würdest du erst
Also generell
Arbeitserfahrung?
macht es Sinn, auf jeden Fall zu gründen. Das schon mal vorab. Die beste Zeit kann man nie genau sagen, aber ich weiß genau, dass es, sage ich mal, dahingehend einen Verlauf gibt, dass je älter man wird und je eher man wirklich ins Berufsleben dann einsteigt, desto schwieriger wird es letzten Endes dann zu gründen. Und so würde ich das sagen, ist die beste Zeit eigentlich so, ja, nach dem Abitur, nach der Realschule, nach einfach dem ersten Schulabschluss, dass man da schon loslegt und sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt und beschäftigt. und dass man dann auch vor allem, wenn man ein Studium macht oder eine Ausbildung macht, dass man eben dann genau in dieser Zeit vielleicht auch sogar schon gründet. Das ist definitiv möglich, haben auch viele schon gemacht. Und Master kann man auch noch gründen und selbst nach einem Master kann man auch noch gründen. Es ist dann halt immer die Frage, wenn du im Berufsleben bist, hast du in der Regel einen 40-Stunden-Arbeitsvertrag und dann arbeitest du einfach. Und da hast du dann dementsprechend keine Zeit für ein Startup. Das heißt, dass letzten Endes das eine Abendgeschichte wird oder halt eben eine Samstag-Sonntagsgeschichte. Und dann kannst du einfach nicht so viel intensiv Zeit da reinstecken, wie man einfach eventuell da reinstecken sollte.
Als Fazit können wir so ein bisschen zusammenfassen. Wer Bock hat auf Gründen, sollte das auf jeden Fall tun, nicht wegen einem Risiko aufgeben. Und aber sich trotzdem auf jeden Fall gut Gedanken machen, auch aus der ist eigentlich schon Marketing. Also mit sich überlegen, wie rühre ich wirklich den Kunden in seinen Bedürfnissen oder löse ich ein Problem für ihn oder lasse ich es bleiben, Marktumfragen, das ist eine typische Agenturleistung. Freut mich, dass das funktioniert hat. So, das war mein erster Podcast mit einem Gesprächspartner.
Gerne. Hat mich auch gefreut, ja.
Ich denke, es ist insofern interessant, weil du wirklich viel Einblick in verschiedene Startups hattest und auch ein paar eigene Startups angegangen hast. Und insofern hier
Szenenapplaus in der Bibliothek.
Wir schauen mal, wie das hier war vom Ton und so. Aber
ja, müsste doch hoffentlich gut passen. Ich denke auch, ja. Ja, sehr gut.
So, das war das Gespräch mit David. Wir haben viel über verschiedene Startups und über Startups allgemein und ein paar theoretische Hintergründe gesprochen, aber auch über sein aktuelles Projekt MedDoc, das ihr auch schon besuchen könnt, das ihr euch schon mal anschauen könnt. Besuchen nicht, die Webseite könnt ihr besuchen, wo ich euch auch den Link dazu in die Beschreibung packe, in die Podcast-Beschreibung, wo ich mal umschauen könnt, was ist es eigentlich, ist vielleicht was für mich. Das Ganze geht erst noch an den Start so richtig nutzbar, aber das Team sammelt jetzt schon quasi Nutzer, die dann direkt benachrichtigt werden, wenn es jetzt losgehen kann. Und außerdem packe ich euch natürlich einen Link in die Beschreibung zu einem kleinen Leitfaden für einen Fragebogen, wie man einen Fragebogen erstellt, so dass es der Kunde, das ist der Befragte, auch gerne ausfüllt, dass er nicht überfordert ist und wie man auch Fragen stellt, um wirklich die Bedürfnisse oder die Gründe hinter dem Kunden der Kaufentscheidung oder des Interesses eben auch herauszufinden. Außerdem findet ihr auch meine Social Media Kanäle in der Beschreibung. Dort wird es immer noch so ein bisschen was drumherum um den Podcast geben. Sei es, dass ihr immer auf dem aktuellen Stand seid, wenn ein neuer Podcast online geht. Das wird jetzt am Anfang mal schauen, wie regelmäßig. Kann mega regelmäßig sein, kann aber auch ein bisschen unregelmäßig werden. Das war's auch schon und ich wünsche euch einen guten Resttag. Ja.